die Propagandamaschine fährt im Moment auf Hochtouren. Und es ist so, das Land begann sich ja von innen zu schließen, als ich da noch tätig war. Das habe ich ganz deutlich gemerkt. Also nach 2014 war der Moment, wo der Countdown sozusagen lief. Und dann wurde es mit jedem Jahr wurde ein Fensterchen zugemacht. Also wie Adventskalender, nur umgekehrt.
Herzlich willkommen zu unserem neuen Podcast-Format. Der Seefunken hat ein Geschwisterchen bekommen. Reden und Debatten heißt dieses neue Format, in dem wir Impulse aus der Bildungsarbeit der Evangelischen Akademie Tutzing veröffentlichen. Also ausgewählte Vorträge, Podiumsdiskussionen und Gespräche. Mein Name ist Dorothea Grass. Wir starten heute mit einem Gespräch mit Wladimir Jurowski. Sie haben ihn eben im Eingangsstatement schon gehört. Wladimir Jurowski ist Generalmusikdirektor der Bayerischen Staatsoper in München sowie Chefdirigent und künstlerischer Leiter des Rundfunksinfonieorchesters Berlin. Er ist gebürtiger Moskauer und er sprach im November 2022 während der Herbsttagung des politischen Clubs mit der Radiojournalistin Sibylle Giel über seine Erfahrungen, seine Haltung und seine Arbeit im Zusammenhang mit dem Krieg in der Ukraine. Das Gespräch trug den Titel »In der heutigen Welt können wir nicht sagen, wir sind einfach nur Musiker und spielen Musik«. Ich wünsche Ihnen ein anregendes Hörerlebnis.
Sie haben so ziemlich in allen Städten der Welt schon, sind Sie schon aufgetreten, in New York oder in Leipzig oder in Dresden oder in Boston oder in London. Der damalige Prinz Charles, heute ist er aufgestiegen, hat Ihnen die Ehrendoktorwürde, was hat man da überreicht? Verliehen, danke. Und Sie haben aber trotzdem immer noch Kontakt in Ihre erste Heimat, da wo Sie geboren sind, nach Moskau, zu Freunden, zu Verwandten. Ich habe eine sehr gute Freundin, Nathalie Amiri, die zur Hälfte ihres Daseins aus dem Iran kommt, die auch immer noch ganz, ganz intensiv Kontakt hält. Ist bei Ihnen ähnlich, oder? Was hören Sie, wenn Sie mit Freunden in Moskau?
Naja, schauen Sie, ich bin, also Sie sagten es, ich bin vor 32 Jahren hier nach Deutschland mit der Familie gekommen. 12 Jahre lang durfte ich nicht zurück. Also zwischen 90 und 2002 war ich kein einziges Mal in Russland. Ausgereist bin ich ja nicht aus Russland, sondern aus der Sowjetunion mit einem sowjetischen Reisepass. Und 12 Jahre später, wo meine Wehrpflicht schon verjährt war, die galt damals, damals galt sie bis 28 Jahre. Also wurdest du 28 Jahre alt, konntest du nicht mehr eingezogen werden. Und ich habe mich die ganze Zeit davor gehütet, dahin zu gehen, aus diesem Grunde, weil ich ja wehrpflichtig war und ich wollte nicht zur Armee. Und es gab keinen Alternativdienst bei uns. Und damals war die sowjetische Armee noch in Afghanistan stationiert. Und dazu kam Tschetschenien und etwaige andere Konflikte. Das heißt, die Chance, dahin geschickt zu werden, war mehr als groß. Und das wollte ich nicht riskieren. Also, dann bin ich 2002 bereits mit dem deutschen Pass, den ich besaß, als Deutscher in die Russische Föderation eingereist zum Dirigieren. Und seitdem sind schon 20 Jahre vergangen. Also 20 Jahre lang fuhr ich regelmäßig dahin. Ich habe es nie wieder zu meinem zweiten Zuhause gemacht. Also Heimat ist es geblieben, aber ich konnte da nicht mehr leben. Das war klar. Wollte auch nicht. Nur 20 Jahre fuhr ich dahin. Ich bin mit 18 rausgekommen. Das heißt, ich habe den kleineren Teil meines Lebens dort gelebt und den größten Teil meines Lebens habe ich als von außen kommende, habe ich das Land frequentiert und ich habe dort sehr viel gemacht. Ich habe meine alten Freunde alle gefunden, einige der alten Verwandten, die meisten leben leider nicht mehr. Ich habe neue Freunde gemacht und ich habe sehr wichtige künstlerische Freundschaften und Bünde dort geschlossen. Das ist jetzt alles hinter dem neu errichteten eisernen Vorhang geblieben. Denn ich darf nach all dem, was ich zu diesem Krieg gesagt und getan habe, nicht mehr dahin. Eine russische Staatsbürgerschaft habe ich nie gehabt. Und als Deutscher komme ich einfach nicht mehr rein. Gut, es gibt dieses sogenannte humanitäre Visum, wenn einer der Verwandten, was weiß ich, im Sterben liegt. Oder da kommst du schon rein. Aber ich habe keinen solchen Grund, Gott sei Dank. Und als Künstler dahin zu reisen, ist jetzt undenkbar. Denn nicht nur, weil ich das selber nicht will, weil das quasi meine Ehre beschmutzen würde. Nein, die würden mich nicht reinlassen. Die wollen das nicht mehr. Also ich spreche jetzt nicht von meinen Freunden, aber die Kulturträger, die Kulturfunktionäre verfolgen jetzt einen ganz speziellen Kurs. Und wer das Land vor dem 24. Februar verlassen hat, wer die sogenannte militärische Spezialoperation nicht unterstützt hat oder wer sich gar öffentlich dagegen gestellt hat, der gilt als Feind.
Ja.
Wer nicht mit uns, ist gegen uns. Das ist jetzt der Neue. Und das ist für mich, Sie sagten, mit vor 50 Jahren geboren, irgendwo ist immer die Mitte des Lebens. Früher sagte man mit 35, heute denkt man eher mit 50. Aber es ist wirklich ein Bruch. Mhm. Ich weiß nicht, ob das die Mitte des Lebens ist, aber ich denke da an Hölderlins Gedicht Hälfte des Lebens, wo er das ganz deutlich trennt in das, was vorher und was nachher kommt. Ich hoffe, es wird irgendwann wieder besser, aber im Moment ist das sozusagen die zweite Hälfte hat angefangen. So fühlt sich das an.
Haben Sie trotzdem, Ihr Bruder ist in Moskau, oder?
Nein, er ist jetzt gerade in Berlin.
Ah, haben Sie Kontakt noch zu, können Sie Kontakt halten zu Menschen, die Sie trotz alledem noch in Russland kennen?
Na klar, solange die die Dienste wie WhatsApp funktionieren kann man oder E-Mail, das ist, ich kann Ihnen sogar Links schicken zu bestimmten Dokumentarfilmen oder Artikeln, die Sie dort so nicht lesen würden, und Sie lesen das mit Hilfe von VPN.
Ja. Was erzählen die Menschen? Was erzählen Sie ihnen? Was kriegen Sie zurückgeschickt?
Sehr unterschiedlich. Wissen Sie, es ist wirklich so, man kriegt 50 Nachrichten am Tag von 50 Menschen und man hat das Gefühl, es geht um 20 unterschiedliche Situationen oder Länder. Es kommt ganz drauf an, wo man ist, wo man arbeitet, in welcher Stadt, in welcher Branche und wie nah an den Machthabenden man ist. Also ganz unberührt davon bleibt keiner. Und spätestens seit die Mobilmachung ausgerufen wurde im September, vor allem die Männer haben furchtbare Angst. Ich kenne sehr viele Musiker in meinem Alter und ein paar sogar, die älter sind als ich, die eingezogen wurden. Also ich spreche jetzt nicht von 18-jährigen Jungs, sind Männer zwischen 45 und 55, die eingezogen wurden. Und ich weiß auch von Fällen, wo Leute direkt quasi von ihrem Arbeitsplatz an die vorderste Front geschickt und zwei Tage später sind sie tot. Also ich hab diese von diesen Fällen gelesen, auch einige dieser Menschen habe ich indirekt gekannt, weil sie nie im Leben eine Waffe gehalten haben. Die wussten auch nicht, wen sie da verteidigen sollen oder gegen wen sie da kämpfen sollen. Und es ist genauso schlimm wie seinerzeit mit Afghanistan, wo die Soldaten geschickt wurden, die wussten gar nicht, wo sie sind und wen sie da verteidigen, wer ihre Feinde sind. Aber ihre Feinde wussten das sehr wohl und die hatten etwas zu verteidigen. Und deswegen hatten wir damals, wie viele waren, offiziell waren 15.000 Jungs gestorben, offiziell. Mhm. Inoffiziell geht die Zahl weit über 20.000. Mhm. Und wie viele jetzt in der Ukraine gefallen sind, das kann keiner beantworten.
Erfahren Sie was von der Propaganda, wie die funktioniert?
Oh ja, oh ja.
Erzählen Sie.
Naja, es wird die Propagandamaschine fährt im Moment auf Hochtouren und es ist so, das Land begann sich ja von innen zu schließen, als ich da noch tätig war. Das habe ich ganz deutlich gemerkt. Also nach 2014 war der Moment, wo der Countdown sozusagen lief und dann wurde es mit jedem Jahr wurde ein Fensterchen zugemacht. Also so wie Adventskalender, nur umgekehrt. Jeden Tag schließt sich was. Mhm. Und Musik hat es als Letzte getroffen. Also wenn ich jetzt von unserer Branche spreche, zuerst musste der Film dran glauben, Film und Theater. Sowieso natürlich Rundfunk und Fernsehen, die wurden von Anfang an sehr, sehr streng überwacht. Und inzwischen ist es auch Musik. Also musikbestimmte Autoren, wenn man sie aufs Programm setzt und die Konzertveranstalter das aus irgendeinem Grunde durchgehen lassen, es kann sein, dass du dann am Tage des Konzerts irgendeine Meldung kriegst, dass im Saal eine Bombe gelegt wurde. Das ist dem russischen Pianisten Alexei Lyubimov passiert, der trotz allem immer noch, er wohnt in Frankreich, aber er geht immer wieder zurück nach Russland und machte, das ist so ein abgehärteter 1960er, der damals noch für die Freiheiten und für bestimmte Werte kämpfte und der tut das immer noch und der hat die Werke von Valentin Silvestrov, den ukrainischen Komponisten, aufs Programm gesetzt und Silvestrov wurde all diese Jahre in Russland gespielt. Es war nie, also ich habe damals auch gesagt, nach 2014, wo Silvestrov mich selber anrief und mir ein Verbot erteilt hatte, seine Symphonie in Moskau aufzuführen. Also er hatte sehr nett gemacht und gesagt, lieber Wladimir, das hat nichts mit dir zu tun, aber solange Putin in der Krim sitzt, darf meine Musik da nicht gespielt werden. Und ich habe das akzeptiert, aber es gab kein Verbot von der russischen Seite. Das war sehr interessant. Die haben gesagt, naja, gut, wenn er das so will, dann machen wir das natürlich nicht. Aber wir hätten es von uns aus gemacht. Und 2017 war es noch möglich, dass ich hatte Gidon Kremer nach Moskau eingeladen und er war auch ein paar Jahre nicht mehr da gewesen. Und er kam und wir haben Silvestrov gespielt, gemeinsam. Mhm. Und das traf auch auf keine Verbote. War alles noch möglich. Und dann schlagartig wurde das alles verboten. Und jetzt erinnert mich das wirklich fatal an die 1930er beziehungsweise die 1950er in Amerika, die Epoche des Senators McCarthy, wo man nach inneren Feinden sucht. Man denunziert einander, vor allem öffentlich, aber auch bei der Polizei. Es gibt Fälle, wo...
Und das machen Zivilbürger untereinander?
Leute untereinander. Ja. Also die Frau denunziert den Mann, und umgekehrt. Mhm. Er hört da ukrainische Volkslieder. Es ist wirklich absurd.
Und was sind die Strafen dafür, wenn man ukrainische
Volkslieder hört? Ja, ich meine, es gibt keine Strafen dafür. Das ist ja die Sache. Es gibt keine Strafen dafür und wenn es an die Öffentlichkeit gerät, dann sagt der Putin sogar, naja, wir sollen ja bitteschön nicht übertreiben und was hat es mit der Volksmusik zu tun? Und ich bin mir sicher, das ist dieser typische Fall, der so typisch für unser Land ist. Es gibt immer diese paar Vorlaute.
Sie müssen unser immer erklären.
Naja,
unser
ist beides.
Ich bin immer noch
Russe in dieser Hinsicht und mir tut alles, was in dem Land dort passiert, immer noch weh, als wäre das mein Land. auch wenn ich seit über 30 Jahren hier lebe. Aber das ist so typisch für die russische Mentalität. Ja, es gibt den Zaren und der Zar erteilt irgendwie einen Befehl. Aber dann gibt es diese Supereifrigen, die immer versuchen vorzudenken und die extra Schritte zu unternehmen, um dem Zaren sozusagen zuvorzukommen. Und das war ja auch zu Stalins Zeit auch nicht anders. Er hat auch nicht alles selber angeordnet, nicht all die Tötungen und Arreste. Aber es gibt immer diese Supereifrigen. Ich meine, die gab es auch in Deutschland zur NS-Zeit.
Oh ja, das ist
oder
in Ostdeutschland.
Ostdeutschland zur Zeit des SED-Regimes. Aber was mich wirklich so erschreckt, ist, dass die Geschichte sich wiederholt. Wir sind damals vor 35 Jahren, also als ich Teenager war, durch die Perestroika gegangen, durch diese Gorbatschows Zeit des Umbruchs, mit dem Zusammenbruch des Ostblocks, mit der Wiedervereinigung Deutschlands und so weiter und so fort. Und wir dachten, bestimmte Themen sind einfach vom Tisch. Sind sie aber nicht. Die Menschen sind immer noch die gleichen.
Und Sie waren ja gerade ein Jahr in Deutschland, als die Sowjetunion aufgehört hat.
Kollabierte, ja. Wir haben das quasi miterlebt. Also wir sind zwischen dem Mauerfall und der Wiedervereinigung hier gekommen. Also nicht hier, sondern in Osten Deutschlands. Mein Vater hatte damals Vertrag mit der Sächsischen Staatsoper und in Berlin hat er zu tun. Und ich habe
auch
gleich
Dirigent,
ja,
falls
genau.
Jemand ihn nicht kennt.
Er hat auch hier in München einiges gemacht.
Weiß.
Und ich hatte damals in Dresden studiert und die russischen Truppen waren noch dort stationiert. Herr Putin war noch irgendwo unter ihnen. Direkt, wo wir wohnten, gegenüber war die russische Kaserne. Und ich lief da die ersten Jahre dran vorbei zur Hochschule und versuchte mich quasi unsichtbar zu machen. Und damals sprach ich noch gar kein Deutsch. Insofern war das ja nie so einfach. Aber es ist interessant, wie damals die Einstellung Russland gegenüber, den Russen gegenüber, sich schlagartig änderte. Denn ich war einmal vor der Wende da gewesen, es war kurz vor der Wende, im Sommer 89. Und da hatte man auch sich davor gehütet, Russisch zu sprechen auf der Straße, aber aus einem anderen Grund, weil es den Heimischen, Ureinwohnern sozusagen, sei es von Dresden oder von Berlin, offensichtlich unangenehm war. Denn Russisch war die Sprache der Besatzer.
Immer noch, klar.
Aber dann änderte sich das schlagartig. Mit Gorbatschow und mit dem Fall von Honecker und Fall der Berliner Mauer und der folgenden Wiedervereinigung war Russisch plötzlich die allerliebste Sprache. Und dann haben sich viele daran erinnert, ja, wir hatten ja Russisch 8 Jahre lang in der Schule schlecht gelernt, weil natürlich man war gezwungen, es zu lernen. Aber ich hatte nie irgendwelche antirussischen Ressentiments an mir oder an meine Familie gespürt. Nie. In all diesen Jahren nie. Wir waren dann auch irgendwann zum ersten Mal nach Bayern gekommen. Und das war wirklich so, als wäre man plötzlich auf einmal ganz an anderen Planeten gelandet. Erstens, weil wir die Menschen auch sprachlich überhaupt nicht verstanden. Und es ist inzwischen ein bisschen besser geworden. Ja, mit Mittelfranken tue ich mir noch ein bisschen schwer.
Oh, da haben Sie ja richtig Glück mit mir. Ich komme da nämlich her.
Aber Sie klingen nicht danach. Nein, es ist vor allem so gewesen, man war im selben Land, aber die ganzen Werte, die ganze Orientierung war eine völlig andere, weil der ganze Osten Deutschlands war sehr viel näher an Russland, an Osteuropa. Und hier hatte man ganz, ganz andere Sorgen. Hier, man fühlte, als wäre man hier schon fast in Italien. Es ist auf jeden Fall Europa gewesen, aber nicht mehr das Deutschland, was ich aus dem Osten kannte. Andererseits hat mir mein Vater damals gesagt, vergiss nicht, der Tschernobyl hat sie als Erste getroffen. Es war nicht der Osten, wo es gelandet ist, es war hier in Bayern gelandet. Bayern, und Schweden. Das heißt, 86. Die sind quasi in Mitleidenschaft gezogen worden. Aber sie hatten.
Aber sind sie hier abgelehnt worden? Nein.
Nein. Wir kamen einfach zu Besuch. Mhm. Nein.
Nein, um abgelehnt Gottes Willen. Worden, meine ich, zwischenmenschlich.
Nein. Nein, es war nur der Topos, der im Osten vorherrschte. Und diese Topos des gemeinsamen Leidenswegs, das man durchgemacht hatte zwischen 45 und 89, der war hier gar nicht gebräuchlich. Das klar, weil das Land nach 45 einen ganz anderen Weg geschritten war. Und hier waren auch Besatzer, aber andere Besatzer.
Haben Sie in Ihrer Familie diskutiert über die deutsche Politik gegenüber dem Osten oder gegenüber zuerst der UdSSR und dann gegenüber Russland? War das Thema bei Ihnen in der Familie?
Nein, das war nie ein Thema. Überhaupt, wie soll ich sagen, wir hielten es am Anfang gar nicht für angemessen, das Land, welches uns aufgenommen hat, irgendwie zu kritisieren. Später natürlich, als man mit der Sprache vertrauter wurde, mit der ganzen Kultur und nach mehreren Jahren, die man hier gelebt und gearbeitet hat, da fühlte man sich schon eher befugt, etwas dazu zu sagen. Außerdem war das für meine Familie sowieso ein nicht unproblematisches Thema, denn der Krieg, der letzte Weltkrieg, meine ich, hat auch bei uns bestimmte Spuren hinterlassen.
Ja, natürlich.
Mein Urgroßvater, der aus Kiew stammte, ist in Babi Yar exekutiert worden. Und ich weiß bis heute nicht, war es die SS-Mannschaft oder war es die freiwillige ukrainische Polizei. Mhm. Er war Jude und er war so oder so dem Tode geweiht. Es war klar, er war auch kein junger Mann mehr, er ist geblieben. Und man hat ihnen einfach gesagt, mit Sach und Pack kommen. Und sie dachten alle, sie würden ins Ghetto abtransportiert. Und naja, es ist der 30. September 41. Neulich waren, kurz vor dem Kriegsbeginn, waren da Feierlichkeiten in Kiew, am Babi Yar Mahnmal. Und man hat mich sogar eingeladen, dahin zu gehen mit dem anderen Berliner Orchester, mit dem Deutschen Symphonieorchester, das ehemalige RIAS Orchester, und dort die Babi Yar Symphonie von Schostakowitsch zu dirigieren. Und Kiew war quasi meine zweite Heimatstadt, weil meine Mutter in Kiew geboren ist. Ich hätte es auch gern gemacht, aber ich hatte an dem Tag ein anderes Konzert, ich konnte nicht, und ich habe dann gesagt, ich komme ein anderes Mal. Und jetzt
ist alles anders. Sie haben ein Konzert gegeben am 24. Februar und ich glaube, jeder, der hier sitzt, weiß, was er am 24. Februar gemacht hat. Es war der entscheidende Tag.
Nicht ganz, am 26. Ja. Aber am 24. haben wir das Programm geändert.
Ja. Von Tschaikowski Marsch zur Hymne, oder?
Ukrainischen Hymne. Muss man ein bisschen erklären.
Erzählen Sie, wie es dazu kam und erzählen Sie vor allen Dingen die Reaktionen darauf.
Also, wir hatten ein Programm in Berlin mit meinem Rundfunksymphonieorchester, was schon seit Monaten feststand, wenn nicht seit Jahren. Russisches Programm. Wir hatten gerade auch eine russische Komponistin in Residenz, Jelena Firsova, und von deren verstorbenen Mann, der auch Komponist war, Dmitri Smirnov, sollten wir ein Werk uraufführen, was für Rostropowitsch geschrieben wurde, aber was Rostropowitsch infolge seiner letzten Krankheit und des Todes im Jahr 2007 nicht gespielt hat. Also es war ein Cellokonzert mit Alban Gerhardt als Solist. Es war Tschaikowskis 5. Symphonie und es war noch der Wunsch von Alban Gerhardt, weil das Konzert von Smirnov relativ kurz war. Er wollte das Konzert von Anton Rubinstein spielen. Anton Rubinstein, der Lehrer und Freund von Tschaikowski und der Gründer des St. Petersburger Konservatoriums. Ein russischer Komponist moldawisch-jüdischer Abstammung, so wenn man es ganz genau nimmt. An sich ein ganz normales Konzertprogramm, aber es gab eine Besonderheit darin und die Besonderheit war in diesem Werk von Smirnov. Smirnov hatte sein Werk 2007 geschrieben, als er bereits in England lebte, im Exil. Und das Konzert hatte einen Untertitel, einen zweiten Namen, also es hieß Cello-Konzert. Die Geschichte Russlands in 4 Staatshymnen. Und das war wahrscheinlich, ich nehme an, das war der eigentliche Grund, warum das Konzert von Rostropowitsch nicht gespielt wurde. Weil Rostropowitsch, der ja, wie Sie wissen, er war ein Dissident, hat den Solzhenitsyn bei sich wohnen lassen in den 70er Jahren, wurde rausgeschmissen, seine sowjetische Staatsbürgerschaft wurde ihm genommen. Also Ende 80er Jahre kam er zurück, 91 war er sogar mit im Weißen Haus. Damals, als der Putsch in Moskau passierte, flog schnell nach Moskau und saß dann bei denen. Es gibt sogar Bilder, wo Rostropowitsch mit einem Kalaschnikow in der Hand da steht, verteidigt er sozusagen das Weiße Haus. Aber in seinen letzten Jahren wurde er ein bisschen, wie soll ich sagen, bequem und empfing aus der Hand Putins mehrere Orden und er wurde sozusagen zum Staatscellisten wieder. Und dieses Konzert, von welchem ich erzähle, behandelte die russischen Staatshymnen, wenn man milde ausdrückt, augenzwinkernd. Ansonsten ist es eine ziemlich böse Satire. Denn Russland hatte innerhalb der letzten 150, 200 Jahre wirklich in Wirklichkeit 4 Staatshymnen hinter sich. Das ist ein ziemlicher Rekord. Es gab die alte Zarenhymne, Gott erhalte den Zaren, vom Grafen Lwow. Und das war kurz nach dem Napoleonskrieg entstanden. Dann als die Februarrevolution 1917 passierte, nämlich die demokratische Revolution, die sozialistische Revolution, wurde die französische Marseillaise zur temporären Staatshymne.
Wussten Sie das alle?
Ja, das war aber sehr, sehr kurz. Dann kamen die Bolschewiken im Oktober, also 6 Monate später, und mit ihnen wurde das Lied der International, das ist von belgischen Komponisten De Gaeter, Paul De Gaeter hieß er, was ein weltberühmtes Lied ist. Das wurde in Deutschland genauso oft gespielt wie in Russland, wie sonst wo. Und das war die sowjetische Hymne geblieben bis 1944. Und 1944 war Stalin im Gespräch mit den Alliierten. Es ging um die Eröffnung der zweiten westlichen Front. Und einer der Punkte, die Alliierten ihm als Bedingung stellten, dass die Sowjetunion ihre Expansionspolitik in der Welt aufgibt. Das heißt, es keine Weltrevolution mehr. Und Weltrevolution war sowieso nie Stalins Idee gewesen, das war Trotzkis Idee. Deswegen hat er sie ziemlich leicht aufgegeben. Und mit ihr wurde auch die Hymne verboten. Also nicht verboten, sie wurde abgesetzt. Dann gab es einen Wettbewerb für die beste Hymne, an dem auch Prokofjew, Schostakowitsch und andere namhafte Komponisten teilnahmen. Und den ersten Preis gewann der Alexandrow. Und daraus wurde die berühmte sowjetische Hymne. So, diese sowjetische Hymne blieb bis 1991. Dann zerfiel die Sowjetunion und die Russische Föderation wollte die Hymne natürlich nicht behalten und hat das patriotische Lied von Michael Glinka stattdessen genommen. Ein sehr schönes Lied, war eigentlich als Lied komponiert, als Chorlied komponiert. Aber in irgendeiner modernen Instrumentierung wurde das zur nächsten Staatshymne. Aber das ist noch nicht das Ende der Geschichte.
Ich nehme mich mal zurück.
1999 wurde Putin zum russischen Staatspräsidenten ernannt und sein allererster Ukas war die Wiedereinführung der sowjetischen Hymne mit dem neuen Text. Das heißt, die ganzen kommunistischen Bezüge wurden aus dem Text gestrichen. Das wirklich Ironische daran ist, dass der Dichter des Originaltexts der Hymne, Sergei Michalkow, der die Hymne mit, was weiß ich, Anfang 30 geschrieben hat, in den Jahren um Putins Anfänge noch lebte. Er war ein über 90-jähriger Greis, aber er lebte und war immer noch ziemlich rüstig, hat sogar kurz davor zum fünften Mal geheiratet.
Wie hat er reagiert? Also nicht auf die Hochzeit, sondern
er hat den Text umgeschrieben. Er selber erklärte sich bereit, den neuen Text zu liefern. Und dieser Text gilt nach wie vor. Michalkow ist schon seit ein paar Jährchen tot.
Hätte das den Westen stutzig machen sollen oder vorsichtig machen müssen?
Es ist einfach alles eine Travestieshow. Es ist absolute Travestieshow. Man nimmt diese so absolut so durch und durch sowjetische Hymne und alles, was Lenin oder Stalin, früher war noch Stalin, dann wurde Stalin durch Lenin ersetzt, oder Kommunismus, jetzt wird es durch Worte wie Patriotismus oder Russland, also Putin wird nicht namentlich erwähnt, aber das Ganze wird einfach übermalt. Und darüber macht sich der Smirnov lustig in dem Stück. Und er macht sich insofern lustig, als er all diese Hymnen nacheinander zitiert und irgendwann wird der Protagonist des Konzerts, der Cellist, so nervös, dass er anfängt, Hummelflug von Rimsky-Korsakow zu spielen. Und am Ende, das ist ja wirklich das Erschreckende, wo die sowjetische Hymne mit all ihrer Macht das Ganze dominiert, steht der Cellist auf, das steht in der Partitur, nimmt sein Cello und verlässt die Bühne. Am Ende bleibt nur das Orchester, was rumkracht und dann Stück für Stück zerfällt. Es endet wirklich mit einem Zerfall. Mit einem Zerfall. Und dieses Stück wollten wir am 26. Februar spielen, zusammen mit Tschaikowskis 5. Symphonie. Und ich hatte damals ganz naiv gedacht, du musst den Leuten das Ganze ein bisschen erklären, weil die sowjetische Hymne kennen sie. Ja. Und vielleicht würden der eine oder der andere wird noch das Lied der Internationale noch erkennen. Aber wer kennt schon das patriotische Lied von Glinka oder wer kennt die alte russische Zarenhymne? Und nur deswegen habe ich beschlossen, damals im Dezember oder im Januar, den slawischen Marsch von Tschaikowski aufs Programm zu setzen. Weil im slawischen Marsch, der sich auf die politischen Ereignisse von 1877, den russisch-türkischen Krieg, bezieht. Da werden serbische Volkslieder zitiert. Und am Ende, als die russische Armee die Türken glorreich verjagt, erklingt die Zarenhymne. Und das Werk ist ein ziemlich populäres Werk. Es gab doch die westdeutsche Rockband Accept.
Wer kennt Accept?
Except und da gab's ein Album in den 80er Jahren, irgendwas mit Metal, da. Ich kann mich jetzt an den Namen des Albums nicht erinnern. Es begann mit einer Rockfassung dieses slawischen Marsches von Tschaikowski mit diesem Thema. Und das habe ich sogar Schüler kamen zu uns in die Probe und das habe ich ihnen vorgespielt. 2 Tage vor dem Kriegsbeginn. Und da haben mich ein paar Musiker gefragt, weil gut, die Russen sammelten ihre Truppen schon seit einer geraumen Zeit vor den ukrainischen Grenzen, ob das nicht irgendwie problematisch wäre. Und ich habe gesagt, naja, schaut mal, wir spielen ein historisches Stück. Und der Krieg wird, habe ich wie viele damals gesagt, der Krieg wird nicht beginnen. Den Krieg wird es nicht geben. Und das habe ich noch am Vorabend des Krieges noch so gesagt. Dann am nächsten Morgen kam diese Nachricht Und mein erster Gedanke war, was machst du jetzt mit diesem wunderschönen Programm? Weil jetzt steckst nicht nur du, sondern das ganze Orchester steckt tief in dieser schönen Geschichte mit drin. Und ich habe niemanden konsultiert, ich habe niemanden gefragt, ich habe niemanden angerufen. Ich habe einfach 10 Minuten lang vor mir hin gestarrt und gedacht. Und dann entstand in meinem Kopf dieses Gebilde, das Programm bleibt, der Smirnov passt zur Situation wie die Faust aufs Auge, der erste Tschaikowski muss weg.
Der Marsch.
Der Marsch muss weg, weil das ist einfach eine militaristische Propaganda, das ist keine gute Musik, war ja auch nie eine gute Musik gewesen. Man hat es nur aufs Programm genommen, sozusagen aus didaktischen Gründen. Das muss weg, was kommt stattdessen? Und dann ist mir eingefallen, es gibt doch die ukrainische Hymne. Und ich wusste, dass es im russischen Internet die Noten dazu gab. Habe ich zufällig gesehen. Es gibt so ein Forum, Klassik-Musikliebhaber-Forum, wo man Noten austauscht. Und da gab es diese Noten. Und ich habe sie selber runtergeladen, ich habe sie selber ausgedruckt und in die Probe gebracht. Und ich habe kurz mit dem Orchestervorstand gesprochen.
Was haben die geantwortet?
Na, sofort. Denen lag das Programm schon sowieso ziemlich quer im Magen. Wir haben eine ukrainische Geigerin im Orchester. Wir haben auch ein paar Russen. Also es ist jetzt ein sehr internationales Orchester, aber das Orchester fühlte sich Teil dieser Geschichte, weil diese Geigerin Marina Bondas, sie hat sich seit 2014 extrem politisch und sozial engagiert. Also sie ist auch ständig dahin gefahren. Sie ist aus Kiew, lebt aber schon seit Jahren in Deutschland. Und sie war dann seit der Zeit, sie spielte zwar die Dienste, aber sie war zum größten Teil in der Ukraine beschäftigt, mit der Unterstützung ihrer Landsleute. Und ich fühlte mich genau zwischen diesen zwei Welten, weil, was machst du? Mutter aus Kiew, Vater aus Moskau, ich selbst bin in Moskau groß geworden, aber ich wollte damals schon 2014, als die Krim annektiert wurde, meine erste Reaktion war, mein Orchester dort zu quittieren. Aber ich habe es damals nicht gemacht, weil es folgten dieser Annexion keine innenpolitischen Repressalien. Also es war nichts Vergleichbares damals passiert. Es war auch keine anti-ukrainische Kampagne ausgebrochen, zumindest musikalisch nicht. Und ich hatte damals gedacht, du musst, solange es die Möglichkeit gibt, dort sozusagen für die guten Ideen zu spielen und zu werben, musst du das machen. Aber jetzt war das für mich unwiederbringlich vorbei. Und ich wusste auch, indem ich diese Hymne spiele, sperre ich mir den Weg zurück.
Und daher kommt das schöne Zitat von Ihnen, das den Namen oder den Titel für den heutigen Abend gibt, nämlich: In der heutigen Welt können wir nicht sagen, wir sind einfach nur Musiker und Musik und spielen Musik. Das ist Ihr Zitat, ne?
Na gut, ich bin nicht der Erste, der es gesagt hat, aber wir wissen leider von sehr vielen fantastischen Musikern der Vergangenheit, die versucht haben, nur Musiker zu sein und nur ihre Musik zu spielen und sind dann nollens wollens im Dienste des Bösen gewesen. Viele. Also ich will jetzt das Ganze nicht ausführen, aber Sie wissen, wen ich meine, auch vor allem auf der deutschen Seite. Genau. Und die hören deswegen nicht auf, große Musiker zu sein, aber sie konnten sich noch aus der Affäre retten mit dem Argument, wir wussten ja nicht, dass es so kommt. Aber wir heute wissen leider ganz genau, wie es kommt. Das heißt, Naivität ist uns für immer und ewig weggenommen.
Wie waren denn die Reaktionen?
Sehr unterschiedlich. Von absoluter Unterstützung und Bewunderung. Und zwar nicht nur von der ukrainischen Seite, sondern auch von der Seite meiner russischen Freunde. Von naja, also ein ganzer Eimer mit einem ziemlich unreinen braunen Wasser ließ ich mir über den Kopf auch abgießen. Natürlich über die sozialen Netzwerke. Ja, persönlich hat mir das niemand, ins Gesicht hat mir das niemand gesagt. Aber viele, es gab auch diese Reaktionen, ja, Jurowski hat unseren Tschaikowski gegen die Bandera-Hymne ausgetauscht. Was hat es mit Bandera zu tun? Die Hymne entstand im 19. Jahrhundert.
Ja.
Und der Komponist der Hymne war ein Zeitgenosse Tschaikowskis. Wir wissen übrigens, dass Tschaikowski seine ukrainischen Kollegen immer sehr, sehr tatkräftig unterstützt hatte. Er hat ihre Musik versucht, auch in Moskau und St. Petersburg aufzuführen. Das Gleiche gilt für Rachmaninow und für viele anderen. Gerade sie, die großen Komponisten und Musiker der Vergangenheit, die waren keine Nationalisten und waren den damalige Politik übrigens, die damalige imperiale Politik, die Reichspolitik war, die Ukraine auch als ein nicht existentes Volk abzustempeln. Man durfte auch die kleinrussische, es gab kein Ukrainisch, es gab nur kleinrussischen Dialekt, mhm. Der wurde als kleinrussischen Dialekt, deswegen heißt die zweite Symphonie von Tschaikowski kleinrussische. Mhm. Ist eigentlich eine ukrainische Symphonie, nur das Wort Ukraine durfte damals nicht öffentlich erwähnt werden.
Zurück zu heute. Fanden Sie die Entscheidung in München richtig bei den Münchner Philharmonikern, Gergiev zu entlassen?
Ja, ich hätte es nur begrüßt, wenn es war rechtlich unmöglich, wenn es vom Orchester selbst gekommen wäre. Also nicht über den Oberbürgermeister, sondern quasi als Impeachment-Votum des Orchesters gegenüber dem Chef. Das hätte ich als jemand, der die liberalen Werte vertritt, lieber gehabt, als eine Entlassung durch die Obrigkeit. Aber die Obrigkeit musste sich in der Situation
positionieren.
Mehr sage ich nicht dazu, aber ich fand's in Ordnung, dass sie ihn entlassen haben. Ja.
Wie geht's jetzt weiter? Wie geht die Musikwelt weiter mit russischen Komponisten um?
Also ich hoffe, den russischen Komponisten und vor allem den toten russischen Komponisten passiert nach wie vor nichts. Es ist ja bis jetzt, es gibt diese Berichte und es gab leider hier und da Fälle, wo russische Musik vom Programm weggenommen wurde, was ich für eine absolute Idiotie hielt, weil genau das will der Putin ja auch. Er will die Bestätigung seiner These, dass hier im Westen eine ganze Kultur, ein ganzes Volk sozusagen abgetan und negiert wird. Und das rechtfertigt sozusagen seine Handlungen. Also ich würde sagen, diejenigen, die so etwas tun, sind Putins erste Helfer. Das ist meine absolut feste Meinung dazu. Es gibt anderes Problem und das Problem wird leider lange nicht aus der Welt sein, dass die ukrainischen Künstler, Künstlerinnen und Künstler, und wir haben sehr viele davon hier, sich weigern, auf derselben Bühne mit russischen Künstlern zu stehen. Und dass die ukrainischen Künstler sich weigern, zum Beispiel die ukrainischen Komponisten, Komponistinnen und Komponisten sich weigern, in Programme einbezogen zu werden, wo irgendwelche Werke der Russen, egal welche Russen. Und ich.
Wie gehen Sie damit um? Wie gehen Sie damit als Chefdirigent um?
Ich meine,
Sie haben ja immer internationale
Orchester.
Das macht ja ein Orchester aus.
Es macht keinen Sinn. Man muss es akzeptieren. Also entweder man plant ohne diese ukrainischen Komponisten oder wenn man sie in seine Pläne einbezieht, dann muss man sehen, dass da eben kein, und ich habe mit vielen persönlich gesprochen. Sie sprechen dann Russisch zu mir und sie, weil ich verstehe Ukrainisch, ich kann es lesen, ich kann es ein bisschen sprechen, aber ich bin nicht fließend im Ukrainisch. Ich habe die Sprache nie gelernt. Aber die können alle fabelhaft Russisch. Und ich weiß, es ist nicht das, die Musik, mit der sie die Probleme haben. Es ist ein Zeichen. Es ist ein Zeichen. Und ich weiß auch von vielen ukrainischen Künstlern, die aus Protest gegen diesen Ostrakismus der eigenen Landsleute weiterhin russische Musik auf Programme setzen, zum Beispiel Oksana Liniv oder Kirill Karabits, ein sehr guter ukrainischer Dirigent, der in England tätig ist, die kriegen dann zu Hause Probleme. Die werden zu Hause als Volksfeinde bezeichnet. Und das ist schrecklich, aber wir müssen da alle durch. Es ist Krieg.
Wie gehen Sie denn selber damit um? Würden Sie, wenn Sie es könnten, Sie sagen ja, Sie können es nicht, würden Sie lieber neutral bleiben?
Ich will nicht neutral bleiben. Ich will nur mir selber die Freiheit gönnen dürfen, das zu spielen, was ich für nötig halte. Das habe ich von Anfang an auch damals in Moskau gesagt. Wenn mir jemand, wie meinem Vater seinerzeit, kommt und vorschreibt, was zu spielen und was nicht zu spielen ist, ich bin am selben Tag noch weg. Ich habe, wie Carlos Kleiber sagte, ich habe für jeden Tag ein Rückflugticket. Das sagte er seinem Orchester einmal. Ich hatte für jeden Tag ein Rückflugticket. Aber nur, wenn es um Musik geht. Ja, das ja. Verstehen Sie. Das ist für mich ein ganz großes...
Lassen Sie uns mal auf beide schauen. Wie groß ist der Einfluss, den Musik auf eine Gesellschaft haben kann? Also wie politisch kann Kunst, kann Musik sein?
Schauen Sie, ich hatte 2015, als weltweit 70 Jahre seit Kriegsende gefeiert wurden, ich habe im Juni 2015 in Moskau mit meinem damaligen Orchester ein ganzes Festival organisiert, was über mehrere Tage ging. Und wir hatten manchmal so ein bisschen wie bei Ihnen Vormittagskonzerte, Nachmittagskonzerte, abends und dann noch Nachtkonzerte. Nicht nur Orchester, sondern auch Kammermusik.
Ja.
Und wir haben uns zum Ziel gesetzt, Musik aus allen Ländern zu spielen, die am Zweiten Weltkrieg aktiv teilgenommen haben. Also nicht nur Deutschland, Russland, England, Frankreich, Österreich und so weiter. Alle Länder, inklusive
Japan.
Inklusive Japan, ja. Also wir sind fast ans Ziel gekommen. Also ein paar mussten wir ausklammern, weil wir einfach keine Musik gefunden haben. Aber wir haben sehr viel gespielt und ich kann mich erinnern an dieses Programm, wo ich im selben Programm die Metamorphosen von Richard Strauss und die 5. Symphonie von Sergei Prokofjew, beide Werke im Frühjahr 1945 geschrieben, nebeneinander gespielt habe. Und im anderen Programm habe ich das Cellokonzert von Nikolai Miaskowski auch im Ende 44, Anfang 45 und München-Gedächtniswalzer von Strauss, was nach der Zerstörung Münchens auch erschaffen wurde. Das habe ich alles in Moskau gespielt. Und ich habe meine Erklärungen auch noch dazu gegeben. Und ich habe in meinen Erklärungen sogar so etwas erwähnt, dass der Überfall, gleichzeitiger Überfall von Deutschland und Sowjetunion auf Polen im September 1939 den Beginn des Zweiten Weltkriegs markierte. Also heute würde man für so einen Satz ins Gefängnis kommen. Möglicherweise für mehrere Jahre. Damals hat es manche verärgert, manche irritiert, manche zum Nachdenken bewogen. Aber es gab kein Nachspiel für mich oder für jemand im Orchester. Ich weiß, die Zeiten haben sich wirklich radikal geändert.
Ich bin gerade ganz enttäuscht, dass Sie sagen, dass viele Musiker, die Musik der jeweils anderen Länder im Orchester nicht mehr spielen wollen. Ich hatte eigentlich gehofft, dass die Musik verbindet. Irgendwie romantische Vorstellungen hatte ich, dass eher eine intensive Diskussion in Orchestern ist, fast schon ein bisschen unabhängig von der Nationalität.
Dann hätten Sie noch jemanden aus der Ukraine hier an diesen Tisch einladen sollen und Sie oder ihn darüber befragen. Ja. Also ich kenne eine Ukrainerin, die hier in München lebt und sie kommt immer zu meinen Vorstellungen. Und sie hat mir neulich erzählt, unsere Così fan tutte, die wir hier in München neulich gemacht haben. Ich habe ihr den Link geschickt und sie war gerade in Kiew, hat Konzerte gemacht und da begann die ganzen Raketenangriffe. Und sie haben dann quasi bei Kerzenlicht ihre Konzerte geben müssen. Aber sie hat gesagt, teilweise funktioniert Internet immer noch. Und ich habe deinen Link an unsere Musiker geschickt, die an der Front kämpfen. Und sie haben deine Così fan tutte an der Front zwischen den Kämpfen gehört oder geschaut. Also das ist unvorstellbar. Und wie gesagt, es gibt überhaupt keine Aggression oder Anfeindungen gegenüber jemandem, der Russisch spricht oder der aus Russland kommt. Nein, es gibt aber eine generelle Feindschaft zwischen zwei Staaten, die inzwischen auf zwei Völker überging. Das muss man einfach akzeptieren. Meine Großmutter erzählte mir, dass ihre Mutter 1941 Kiew auch nicht verlassen wollte, obwohl sie Jüdin war. Denn sie hatte noch Erinnerungen an die Besatzung von 1918. Und sie sagte, ach, diese deutschen Offiziere, das sind doch so ganz, ganz nette und so belesene Männer. Was habe ich dort damals zu befürchten gehabt? Und da hat man sie überzeugt, du bist ja selber kein junges Mädel mehr. Und die Deutschen haben sich inzwischen ein bisschen verändert, sagt man.
Wie ist es ausgegangen?
Na, sie ist dann in die Evakuierung. Aber wie gesagt, mein Urgroßvater auf der anderen Seite, der ist geblieben. Und andererseits habe ich neulich meine letzte Verwandte von mir, die Kiew verlassen hatte, eine 98-jährige Tante, eine ehemalige Opernsängerin. Sie ist mit ihrer Nichte und ihrem Kater aus Kiew über die rumänische Grenze irgendwann im März geflohen. Und sie wollte bis zuletzt nicht fliehen, weil sie sagte damals, sie ist eine Mischung ukrainisch, armenisch, deutsch, aber schon immer dort gewesen. Sie sagt, ich bin unter den Deutschen geblieben. Ich bin 41 nicht aus Kiew weggegangen. Warum soll ich jetzt unter den Russen das Land verlassen? Jetzt ist sie in Wien.
Mit dem Kater.
Mit dem Kater.
Jetzt haben wir gesprochen über den Einfluss der Kunst vielleicht ein bisschen auf die Gesellschaft. Wie sehr beeinflusst denn die Politik? Ich meine, Sie sind an der Staatsoper, die Kunst. Wie sehr wird sich da eingemischt oder eingebracht, um es neutral auszudrücken, ins Programm, in die Besetzung?
Naja, ich meine, in Deutschland ist schon immer diese Tradition gewesen, dass der Staat die Kultur trägt und unterstützt, anders als in Russland. Aber da ist Deutschland eher Russland und anderen Ostblockländern ähnlicher als den angelsächsischen Ländern, wo sich der Staat überhaupt nicht an nichts beteiligt. Das ist fürs Erste. Aber es ist natürlich in Deutschland seit der Gründung der Republik eine ziemliche Laissez-faire-Politik den Staatstheatern gegenüber, also was die Programme betrifft. Und das Theater muss sich vor dem Staat nicht verantworten von wegen Repertoirewahl.
Ja.
Die Kaderwahl kann Fragen hervorrufen, siehe Fall Gergiev, siehe Fall Zelensky bei uns in der Staatsoper. Ich finde die Fragen legitim. Die Fragen nach der Legitimität des einen und des anderen Werkes hätte ich absolut illegitim und furchtbar befunden. Zum Beispiel spielen wir im März die Premiere Krieg und Frieden von Prokofjew nach dem Tolstoi-Roman. Und ich habe mir eines Nachts lag ich im Bett und konnte nicht einschlafen. Da habe ich mir vorgestellt, wie der bayerische Kulturminister bei uns anruft und sagt, Sie können die Oper jetzt nicht aufhören, bitte, bitte ersetzen. Hätte er sein können. Aber Sie lachen. Denn für Sie ist das undenkbar. Für unser einen ist es überhaupt nicht undenkbar, dass eine Ministerin, wir haben jetzt in Russland eine Ministerin, anruft und bestimmte Stücke einfach vom Programm nimmt. Oder das Stück bleibt auf dem Programm, aber der Name des Autors verschwindet.
Anonym. Also, ja. Mussten Sie sich verbiegen, als Sie in Moskau gearbeitet haben?
Nein, ich musste nicht. Deswegen bin ich auch geblieben bis zuletzt. Ich war der erste Chefdirigent, der nach eigenem Wunsch gegangen war, einfach weil sein Vertrag ausgelaufen war und ich wollte ihn nicht verlängern. Alle anderen sind entweder auf ihrem Posten gestorben oder wurden entlassen.
Glauben Sie, Sie würden sich verbiegen um Ihren Beruf? Das ist jetzt eine ganz hypothetische Frage.
Naja, wenn es um Menschenlebenrettung geht, ja. Ja. Wenn es darum geht, das Leben zu retten oder jemanden aus dem Gefängnis zu retten, dann ist es eigentlich völlig egal, was du spielst oder ob du überhaupt noch spielst.